The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Denn heute ist Samstag, der 4. Oktober und hier ist unser Pioneer Briefing Podcast, die Wochenendausgabe. Angela Merkel ist 4 Jahre weg vom Kanzleramt, aber sie ist wieder da. Öffentlich. Und zwar nicht in der Abteilung Erinnerung und Gedenken, sondern in der Abteilung Attacke. Sie verteidigt ihre Flüchtlingspolitik, sie kritisiert den Umgang mit der AfD, sie lehnt Zurückweisungen an der Grenze ab und sie findet auch das Setting der Redner zum gestrigen Einheitstag grundfalsch. Also sie kritisiert den Nachfolger, ohne ihn beim Namen zu nennen. Das ist auch viel eleganter. Und genauso wirkungsvoll. Nicht jeder soll es ja merken, aber die CDU, ihre CDU eben schon, der sie ja weiterhin die Richtung, ihre Richtung, nicht vorgibt, aber doch empfiehlt. Also der Reihe nach. Merz und Macron gestern zum Einheitstag. Aber wo blieben da eigentlich die Ostdeutschen und die Osteuropäer? Da hat der Wessi Merz mal wieder kein historisches Fingerspitzengefühl bewiesen, sagt sie, aber nicht ganz so direkt. Wir hören mal rein, wie das bei ihr im ZDF im Gespräch mit Marietta Slomka klang.
Es ist klar, die Bundesratspräsidentin spricht, der Bundeskanzler spricht. Aber vielleicht, so sehr ich Präsident Macron schätze, aber vielleicht hätte man auch jemanden aus Osteuropa oder aus Ostdeutschland als Gastredner nehmen können, anlässlich von 35 Jahren deutscher Einheit. Denn auch die Osteuropäer haben ja unglaublich viel dazu beigetragen, dass es dazu gekommen ist.
Naja, und dann erinnert sie daran, dass der Mann, der die AfD halbieren wollte, Friedrich Merz, sie in Wahrheit ja verdoppelt hat. Jedenfalls liegt sie heute bei oberhalb von 26% und am Ende ihrer Amtszeit so bei 11 oder 12%. Sie erinnert sich im Spiegelgespräch mit Markus Feldenkirch.
Ich will im Übrigen dann nur noch darauf hinweisen, Sie haben ja netterweise gesagt, dass ich jetzt fast 4 Jahre nicht mehr im Amt bin. Als ich aus dem Amt schied, lag die AfD bei 11 oder 12%. Sie hatte sogar 2000, nach Corona sogar noch ein bisschen abgenommen. Das heißt also, ich nehme mir einen Teil, hat etwas zu tun mit den Flüchtlingen, aber es muss noch andere Ursachen geben.
Eine Zusammenarbeit, wie sie Merz kurz vor der Bundestagswahl versucht hatte, eine Zusammenarbeit mit der AfD, tja, das ist für Angela Merkel undenkbar. Sie ist die Hüterin der Brandmauer. Die Politik der AfD, und da mischt sie sich in die Verbotsdebatte ein, sei gegen das Grundgesetz gerichtet. Da ist sie ganz grundsätzlich. Sie ist die Hüterin der Brandmauer. Angela Merkel im Gespräch mit Marietta Slomka.
Und das, was die AfD macht, das Volk aufzuteilen in Eliten und Volk und sie definiert, wer noch zum Volk gehört, das ist einfach gegen das Grundgesetz.
Die Flüchtlingsfrage ist eine, die sie nicht loslässt. Klar, sie bleibt dabei. Sie hat in historischer Situation richtig gehandelt und die Nachfolger tun es nicht, wenn sie heute an der Grenze Asylbewerber zurückweisen. Und zwar zurückweisen, bevor diese überhaupt die Chance hatten, Asyl zu beantragen. Angela Merkel zu Friedrich Merz beim öffentlichen Gespräch im Berliner Admiralspalast mit Markus Feldenkirch.
Ich versuche und habe immer versucht, diese ganze Flüchtlingsfrage europäisch zu denken. Und ich glaube, dass die Grundfrage, sollen wir also europäisch zu denken und deshalb nicht den Schwerpunkt an die Grenzkontrollen zu legen. Wir haben im Übrigen Zurückweisungen auch schon zu meiner Zeit gemacht, aber nicht. Und das ist der Unterschied, wenn jemand einen Antrag auf Asyl gestellt hat und insgesamt muss man sagen, das ist ein Teil, bei dem ich sage, so möchte oder so habe ich es nie gemacht. Ich habe das immer abgelehnt.
Auch Anne Will hat explizit zu diesem Thema nochmal nachgefragt. Das war bereits im vergangenen Jahr. Denn da ein Gegensatz zwischen ihr und Friedrich Merz bestehe. Wieder öffentlich gefragt und öffentlich geantwortet, diesmal im Deutschen Theater. Merkel bejaht heftigst.
Verrät Friedrich Merz mit seiner Forderung nach Zurückweisungen an den Grenzen gerade ihr Erbe in der Flüchtlingspolitik?
In dieser Frage haben wir unterschiedliche Meinungen und das ist ja auch nichts Neues. Für mich war es wichtig, dass wir das nicht tun. Ich halte es auch für den falschen Weg, aber es ist nun mal so, dass er diese Meinung hat, ja.
Insgesamt widerspricht sie der Merz'schen These, man müsse die Union wieder nach rechts entwickeln, um so den Raum für die AfD zu verkleinern. Sie, die eher schwarz-grün promotet und dabei Armin Laschet, Hendrik Wüst, Daniel Günther und viele andere an ihrer Seite weiß, sie rät vehement davon ab, die Mitte preiszugeben für einen Schwenk nach rechts. Ihr Argument geht so und, tja, das ist das Bemerkenswerte. Es wird nicht im Verborgenen vorgetragen, dieses Argument, sondern ebenfalls öffentlich. Wir schalten nochmal in den Admiralspalast.
Und ich setze mich dann ja auch auseinander. Das war auch ein sehr umstrittenes Interview innerhalb meiner eigenen Partei und mit der CSU. Als es gehießen hat, die CDU ist dafür verantwortlich, oder die Union, CDU und CSU, so weit in die Mitte zu integrieren, dass rechts von der Union keine Partei entsteht. Mhm. Und da sage ich, ja, das ist schon die Aufgabe der Union, in die Mitte zu integrieren, aber nicht um den Preis, die eigenen Werte aufzugeben. Und zu diese Werte heißen Menschenwürde, diese Werte heißen Europa, diese Werte heißen NATO. Und ich muss ja auch an die anderen denken. Ich kann ja jetzt nicht den einen nach dem Munde reden, um die klein zu halten, um den Preis, dass große Menschengruppen völlig enttäuscht sind und sich in meiner Politik überhaupt nicht mehr wiederfinden. Und das ist ja die Kunst, Maß und Mitte zu versuchen.
Mhm. Fazit. Angela Merkel hat sich in den 4 Jahren ihrer Abstinenz revitalisiert. Politik ist und bleibt ihr Leben. Sie will sich spüren. Sie will nicht leise sein. Und so erleben wir dann die Nebenkanzlerin, die ihrer Partei den Weg weist und dem alten Rivalen Merz seine Grenzen aufzeigt. Und damit ihrer Partei für die Zeit danach, nach Merz, eine Empfehlung ausspricht. Während Angela Merkel also ihr Co-Referat zur Merz'schen Innenpolitik hält, war der Kanzler in Sachen Außenpolitik unterwegs in dieser Woche. Er reiste nach Kopenhagen, um mit über 40 Staatschefs aus Europa Einigkeit zu demonstrieren. Selenskyj beschwor die Runde, Russland gehe es nicht nur um die Ukraine, sondern um den Westen an sich. Die Drohnenattacken, auch die auf Kopenhagen, würden das doch zeigen.
The recent drone incidents across Europe are a clear sign that Russia still feels bold enough to escalate this war. And it was never just about Ukraine. Russia has always aimed to break the West and Europe in particular.
Dänemark, das den Gipfel ausgerichtet hat, war zuletzt selbst schwer beschäftigt damit, unbekannte Drohnen, die den Luftverkehr störten, abzuwehren. Auch in München gab es jetzt Sichtungen. Wer hinter diesen hybriden Anschlägen steckt, ist unbekannt. Naheliegend wäre Russland. Aber bewiesen ist es nicht. Fakt ist, die stillen Fluggeräte sind schwer in Mode geraten. In der modernen Kriegsführung gehören sie dazu. Für die Angreifer sind sie traumhaft. Klein, billig, müssen nicht mal bewaffnet werden und sorgen trotzdem für große Aufregung. Vor diesem Hintergrund rückt ein deutsches Unternehmen in den Fokus, nämlich die Firma Hensoldt. Das ist kein traditioneller Waffenhersteller, sondern eine Firma spezialisiert auf Sensorik und Überwachungstechnologien, also High-End-Entwicklungen für Waffensysteme und Technik, die in jedem modernen Panzer, Kampfjet oder Marineschiff steckt. In unserem Investment-Briefing-Spezial ist der CFO von Hensoldt im Interview. Christian Ladurna heißt der Mann. Und der spricht über die neue Drohnentechnologie.
Wir dürfen nicht vergessen, dass das Thema Luftverteidigung nun nicht erst seit gestern ein Thema ist. Wir bei Hensoldt beschäftigen uns schon seit ungefähr 10 Jahren mit dem Thema Drohnen, Drohnenabwehr. Wir rüsten auch die ersten Kasernen schon mit unserem System aus, das eben in der Lage ist, einen effizienten Schutz gegen diese Bedrohungen zu gewährleisten. Aber der Bedarf wird höher und wir passen natürlich unsere Produktionskapazitäten dementsprechend nach oben an. Und diese Ereignisse, die jetzt stattfinden, die zeigen natürlich, dass das Bewusstsein der Gesellschaft für diese Bedrohung jetzt auch da ist. Ja, also während es eher so eine latente Bedrohung der letzten 3-4 Jahre war und mehr von der Industrie, aber auch von den Verantwortungsträgern erklärt wurde, sieht man durch diese Ereignisse, sie rücken das Zentrum der Gesellschaft.
Wie Hensoldt davon profitiert und damit auch Anleger, selbst wenn Russland von heute auf morgen die Friedenskarte spielen würde, hören Sie im Investment Briefing Spezial. Wichtig für die Anleger war in dieser Woche dann auch noch der Shutdown in den USA. Das ist der große Haushalts- und Budgetstopp, der mittlerweile fast schon zum Ritual gehört, wenn über den Haushalt gestritten wird und die Staatsverschuldung immer neue Höhen erklimmt. Anne Schwedt ist unsere Börsenreporterin an der Wall Street und sie zieht Bilanz nach dieser sehr besonderen Handelswoche.
Ja, die Börse hat diese Woche tatsächlich eher gelassen reagiert und sogar neue Höchststände markiert. Ganz einfach, weil die Anleger davon ausgehen, dass der Stillstand nicht so lange dauern wird. Verlierer waren vor allem Unternehmen, die stark mit Regierungsaufträgen verbunden sind, etwa Verteidigungsfirmen und einige Dienstleister für den öffentlichen Sektor. Hier gab es Kursverluste, weil bei einem Shutdown ja Zahlungen verschoben und Projekte gestoppt werden. Auch Banken und Ölaktien blieben zurück, während Gold und Bitcoin zwischenzeitlich wieder als sicherer Hafen gesucht wurden. Warum wir den Stillstand aber als Anleger nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten, was diesmal wirklich anders sein könnte als bei vergangenen Shutdowns und wie sich Anleger jetzt unbedingt verhalten sollten, das analysiere ich morgen im Investment Briefing Podcast, also da unbedingt auch reinhören.
Wir bleiben in den USA, wo Trump in dieser Woche wieder für Schlagzeilen sorgt. Er hat mit Netanyahu einen Friedensplan für Gaza vorgestellt. In der Diskussion darum taucht der Name eines alten Bekannten auf, Tony Blair, einstiger Labour-Chef und britischer Premierminister, der Dritte Weg. Wir erinnern uns. Er soll jetzt laut Berichten Mitglied eines sogenannten Friedensrates in Gaza werden. Meine Kollegin Aleph Dohan, stellvertretende Chefredakteurin von The Pioneer, spricht darüber in der aktuellen Ausgabe des achten Tages. Und sie spricht darüber mit Daniel Gerlach, einem Nahost-Experte und Buchautor.
Tony Blair ist so ein Untoter der internationalen Politik. und das ist wirklich eine zwiespältige Persönlichkeit. Auf der einen Seite steht er natürlich für diesen katastrophalen Irakkrieg 2003, für dieses moralisch vollkommen sich selbst übernehmen und dann im Dienste der Demokratie und der Freiheit und der Menschenrechte und des Liberalismus Kriege führen, die 100.000 Menschenleben kosten. Tony Blair hat auch andere fragwürdige Verdienste eingefahren. Er war ja eine lange Zeit Beauftragter des sogenannten Ostquartetts für den Friedensprozess im Nahen Osten. Er hat viel Zeit im Luxushotel American Colony in Jerusalem zugebracht. Wenn er da war, dann haben sich die Leute darüber beschwert, dass die ganzen Geräte aus dem Fitnessstudio irgendwie in seine Suite gebracht wurden. Das ist das Einzige, was man von Tony Blair so in Erinnerung behielt. Er hat nämlich nichts zu Wege gebracht. Ist dann durch die Welt getourt, überall im Nahen Osten und anderswo, und hat versucht, Business zu machen, politische Beratung zu betreiben. Was ich aber trotzdem auf der anderen Seite interessant finde, ist, er betreibt eine Organisation, die beachtliches Personal hat. Er hat es geschafft, viele Menschen, Experten zu beschäftigen, die ihn auch respektieren, die auch über ihn sprechen und sagen, dass er durchaus Sachverstand hätte und dass er sich wirklich für einen Frieden in Gaza einsetzt. Aber man muss schon sagen, ich kann nicht erkennen, dass Tony Blair hier eine besonders wichtige Rolle übernehmen würde, aber wenn man sich anschaut, wer sich da überhaupt gerade engagiert und wer bereit ist, dort politisches Kapital auch zu investieren, dann sind das sehr, sehr wenige Leute.
Bei The Pioneer war diese Woche auch ein Mann zu Gast, der einst als Medienanwalt Karriere gemacht hat, Matthias Prinz. Seine Mandanten waren Berühmtheiten wie Caroline von Monaco, Claudia Schiffer, Olli Kahn, Karl Lagerfeld, Ferdinand Pirch und viele mehr. Sein Erfolg machte Matthias Prinz selbst zum Star, bis er, der Sportfanatiker beim Joggen, einen tragischen Herzstillstand erlitt, der ihn bis heute an den Rollstuhl fesselt. Sein Buch mit dem Titel »Bis in die letzte Instanz« dreht sich um dieses bunte, verrückte, tja, und am Ende eben auch tragische Leben. Wir haben gesprochen über Gott und die Welt, aber eben vor allem auch über jene Hardcore-Boulevardblätter, die mit frei erfundenen Lügengeschichten von angeblich schwangeren Prinzessinnen und sonstigen Märchen Auflage machen. Gegen solche Fake News ging und geht Matthias Prinz vor Gericht vor. Für eine Abschaffung dieser Blätter ist er aber trotzdem nicht.
Du kannst ja nicht solche Verlage abschaffen, die muss es doch geben.
Die muss es geben, denkst du, ja?
Also solange Leute zum Kiosk gehen und sich sowas kaufen wollen, haben die Dinger ihre Berechtigung. Wir müssen nur darauf so achten, dass sie keine Rechte anderer verletzen. Da sind ja tausende von Künstlern und Sängern und sonst was drin, die sind da gerne drin, weil sie damit ihr Geschäft machen.
Gut, das ist die andere Seite der Medaille, dass Menschen ihre Persönlichkeitsrechte oft auf dem Zenit oder kurz dahinter einklagen. Vorher waren sie eigentlich um jedes Partybild froh, mit dem sie in der Bunten, in der Bild, wo auch immer waren.
Genau, aber das trifft zum Beispiel auf Caroline von Monaco nicht zu.
Mhm.
Die hat sich immer konsequent gewehrt, genau wie die schwedischen Prinzessinnen. Wir haben einfach da konsequent gegen jedes Paparazzi-Foto und gegen jede Geschichte agiert. Das ist schon was anderes, als wenn du damit Platten verkaufen willst.
Und dann beschäftigt uns die deutsche Einheit bei The Pioneer in dieser Woche natürlich mehrfach gleich. Mein Kollege Jörg Thaddäus hat in Hauptstadt das Briefing dazu mit Heike Specht gesprochen. Heike Specht ist eine kluge Historikerin und die beiden haben gesprochen über die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche zwischen dem Kalten Krieg und der Jetztzeit.
Es ist aber trotzdem so, dass man sich als Westmensch mitunter angegriffen fühlt oder sich da auch devot ergibt, weil die Geschichte, die wie sie oft erzählt wird, ist, wir würden uns als Westdeutsche nicht für die Geschichten der Ostdeutschen interessieren. Da spricht die Zahl der Buchpreise, die an ostdeutsche Literaten gegangen ist, eine andere Sprache. Und wie der Westen sieht dann aus Sicht von vielen Ostfreunden, die ich habe, immer so aus wie etwas sehr, sehr Rückständiges, etwas Konservatives, etwas komplett von den Vereinigten Staaten Dominiertes. Mir hat ein Schriftsteller tatsächlich auf einem Podium gesagt, wir hätten in Westdeutschland nichts wirklich unmittelbar erlebt, sondern alles nur durch Medien vermittelt. Das heißt, das, was in unseren Familien passiert ist, gab es nicht. Stattdessen haben wir die ganze Zeit Dallas geguckt.
Mhm.
Diese Bonner Republik, die du so genau kennst, mit der du dich beschäftigt hast, werden gleich noch darüber reden, wie du beispielsweise die Geschichte der Deutschen Krebshilfe, die eine sehr Bonner Geschichte ist, aufgearbeitet hast. Du unterstellst da aber auch, oder du sagst, auch in dieser Bonner Republik selber, eher an eine Wiedervereinigung zu denken war, hat schon eine Zeitenwende gegeben, nämlich unter der neuen Koalition von Willy Brandt. Welche Zeit hat sich dann von wo nach wo gewendet, nach deinem Eindruck?
Die Zeitenwende, die mit Willy Brandt und Anfang der 70er, Ende der 60er, Anfang der 70er kam, ist, glaube ich, wirklich die Phase, würde ich so formulieren, wo die Bundesrepublik erwachsen geworden ist. Ich glaube, so die ersten Jahre und Jahrzehnte stand man natürlich noch sehr stark unter dem Schock und unter dem Eindruck der unmittelbaren Kriegs- und Nachkriegszeit. Und erst dann war quasi auch eine neue Generation da, die bereit waren, eine gewisse Art von Bilanz zu machen, Abrechnung zu machen, natürlich auch mit den Alten, ganz klar, die 68er, aber eben auch, und das hat mich gerade im Zusammenhang mit der Arbeit für die Krebshilfe und dem Buch für die Krebshilfe so, ja, positiv auch überrascht, welcher wahnsinnig große Optimismus da auch verbreitet war. Also dieser Fortschrittsglaube, also ein positiver Fortschrittsglaube, wo wir heute ja permanent die Apokalypse ausrufen, also ein Glaube eigentlich an, dass es besser wird, dass es die nächste Generation besser hat, auch eine Bildungsfreudigkeit, eine große Bildungslust, sich weiterzubilden, weiterzukommen, das ist was mich sehr, sehr positiv berührt hat und wo ich dann irgendwie auch immer denke, naja, wenn das mal möglich war und nach so einer Katastrophe wie dem Zweiten Weltkrieg und Europa in Trümmern, sollte man jetzt vielleicht auch noch nicht so im vorauseilenden Gehorsam die Waffen strecken.
Und ich habe mich mit Wolfgang Thierse getroffen in seinem Büro in Berlin-Mitte, unweit des Bundestages. Thierse war einst DDR-Bürger, aber er war weder Opportunist und später auch kein Wendehals. Er blieb sich treu. Nein zur SED und ja zur Demokratie. Nach der Wende machte er Karriere in der SPD bis zum Bundestagspräsidenten. Er zieht im Gespräch Bilanz über die Einheit und erklärt, warum er und die anderen friedlichen DDR-Revolutionäre Helden aus Verzweiflung waren.
Ich habe mal geschrieben, und das ist immer noch meine Überzeugung, die Helden von Leipzig, wir waren Helden aus Verzweiflung. Nämlich aus der Verzweiflung, dass es so nicht weitergehen kann. Dass all das, was wir versucht haben, bisher gescheitert ist. Aber vielleicht jetzt eine letzte Möglichkeit. Zu meinen Lebenserfahrungen gehört eben der 17. Juni 1953, da war ich 9 Jahre alt. Gehört 1961, da war ich 17 Jahre alt. Gehört 1968, da war ich 24 Jahre alt. Gehört 80, 81, also Solidarność dazu, etc. Immer die Erfahrung von Aufbrechen und Aufbegehren und Verlieren und Niederlagen. Bis am Schluss sozusagen nur noch der Mut der Verzweiflung war und die jähe Hoffnung, dass mit Gorbatschow jetzt vielleicht nochmal zum letzten Mal für unser Leben eine Chance gibt. Mhm. glaube, das war ein starkes Motiv, die sich auch natürlich, zunächst war nicht die Hoffnung, es war jetzt oder nie, war eine der Losungen war wirklich jetzt oder nie. Freiheit und Demokratie.
Und so wurden sie Helden aus Verzweiflung.
In bestimmter Weise, ja. Das ist vielleicht eine etwas zu pathetische Bezeichnung, aber deswegen sage ich, es war nicht Optimismus. Das Wort hasse ich, weil das ist mir durch die DDR verdorben.
Zu kitschig.
Aus DDR, sondern es war sozusagen diese Hoffnung, die aus einer Verzweiflung kommt, jetzt. Ja. Und ich erinnere daran, weil Sie so fragen, vielleicht könnten wir das auch, wir sind in einer schwierigen Situation, wo manche verzweifeln können und sagen, wie gesagt, die Gleichzeitigkeit der Probleme scheint unüberwindlich, dann trotzig zu sagen, ja, um unsere Freiheit willen, um die geht's ja am Schluss, müssen wir sie bewältigen.
Alle Gespräche, die wir hier zitiert haben, hören Sie auf thepioneer.de. In aller Ausführlichkeit und aller Tiefe, ich denke, es lohnt sich. Wer Interesse an Erkenntnisgewinn hat, ist bei uns genau richtig. Wir machen Journalismus zum Nachdenken, der Kontext liefert, der einordnet. Auch zum Tag der Deutschen Einheit. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in dieses herbstliche Wochenende. Bleiben Sie mir und dem Pioneer-Team gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.